Klingende Zeitgeschichte im Ohr. Ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.
Wir erzählen, wie die MDW zu dem geworden ist, was sie heute ist. Anhand von Objekten aus dem Universitätsarchiv rollen wir die Geschichte der MDW auf. Im Austrofaschismus, im Nationalsozialismus und im Postnazismus. Episode 3: Blinde Studierende in der NS-Zeit.
Die erste Musikschrift für blinde und stark sehbehinderte Menschen entwickelte Louis Braille im Jahr 1828. Bei dieser Notation werden dieselben 6-Punkt-Braille-Zeichen wie bei Texten verwendet, allerdings mit anderer Bedeutung. Für die Wiedergabe der Noten werden 2 Werte in einem Braille-Zeichen kodiert. Die Tonstufe der Note, C, D, E, F, G, A und H in den oberen 4 Punkten, und der Wert, eine ganze, eine halbe, eine Viertel, eine Achtel, eine Sechzehntelnote, in den 2 unteren Punkten. Die Bezeichnung der Tonstufen entspricht nicht den Buchstaben im Braille-Alphabet. Durch ein ausgeklügeltes System von Noten, Oktav, Harmonie und Zusatzsymbolen ist es möglich, auch die vertikalen Abläufe mehrstimmiger Musik in eine für Blinde lesbare, lineare Zeichenfolge zu bringen. Dank der Braille-Notation sind blinde Musizierende in der Lage, Musikstücke zu schreiben und einzustudieren. In der Regel benötigen Musizierende für ihr Instrument aber beide Hände, weshalb blinde Musizierende während ihres Spiels die Noten mit den Fingern nicht mitlesen können. Sie spielen daher das gesamte Musikstück meist auswendig. Blinde Sängerinnen und Sänger und teilweise auch Organistinnen und Organisten können wenigstens mit einer Hand mitlesen.
Bislang konnten 4 Personen eruiert werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus ein Musikstudium an der MDW sowohl begonnen als auch abgeschlossen haben und auf deren Matrikelblättern blind vermerkt war.
Staatsakademie für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Matrikel, Inländer, blind. Grasmik Wilhelm, geboren am 7. November 1916 in Wien. Muttersprache Deutsch, Religion römisch-katholisch. Heimat berechtigt in Wien. Schulbildung, Blindenerziehungsinstitut. Mutter, Angela G., Witwe.
Staatsakademie für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Matrikel, Inländer, blind. Tuschel Leopold, geboren am 16. Oktober 1917 in Pilachberg bei Melk. Muttersprache Deutsch, Religion römisch-katholisch. Heimatberechtigt in Spielberg, Niederösterreich, Niederdonau. Schulbildung, Schule des Blindenerziehungsinstituts Wien. Vater Josef T. Tagelöhner in Pilachberg.
Staatsakademie für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Matrikel, Inländer, blind. Misar Josef, geboren am 29.03.1916 in Wien. Muttersprache Deutsch, Religion römisch-katholisch. Heimatberechtigt in Neunkirchen, Niederdonau. Schulbildung, Blindenerziehungsinstitut Wien. Eltern, Josef und Maxi Misar.
Staatsakademie für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Matrikel, Inländer, blind. Franzl Helene, geboren am 14.06.1916 in Wien. Muttersprache Deutsch, Religion römisch-katholisch. Heimatberechtigt in Wien. Schulbildung, Blindenerziehungsinstitut. Vater Anton Franzl, Postbeamter.
Diese 4 Studierenden hatten das Wiener Blindenerziehungsinstitut besucht, an dem auch der Musikpädagoge Josef Bartosch zwischen 1903 und 1945 unterrichtete. Kurz nach dem sogenannten Anschluss verfasste Josef Bartosch eine Abhandlung zur Frage des Musikunterrichts an Blindenschulen, die er der Staatsakademie zusandte.
Es gibt für den verantwortungsbewussten Musikerzieher der Blindenschule keine größeren Schwierigkeiten als die, der heutigen Lage seines Faches gegenüberzustehen. Während an der Schule der Sehenden, der musischen Erziehung im Allgemeinen und dem Musikunterricht im Besonderen liebevollste Förderung zuteil wird und während an den Gaumusikschulen und ihren Zweiganstalten ein stetiges Anwachsen der Zahlen der Schüler und auch der dort tätigen Lehrkräfte verzeichnet werden kann, liest und hört man von Bestrebungen nach Einschränkung des Musikunterrichtes an der Blindenschule und Einsparung der Musikstunden zugunsten anderer Fächer. So gerechtfertigt in der heutigen, dem blinden Musiker weniger günstigen, vielfach aber neue Blindenberufe erschließenden Zeit das Bestreben nach Verminderung der Zahl der blinden Berufsmusiker ist, ebenso unrecht wäre es, im Zusammenhang damit den Musikunterricht an der Blindenschule überhaupt einzuschränken. Der kulturelle Wert dieses Unterrichtsfaches steht fest und seine Bedeutung im Rahmen der Gesamterziehung des Blinden muss für alle Zeit unantastbar bleiben. Auch dem Blinden soll nach wie vor der Weg zur Kunst offen stehen. Für asoziale Elemente unter den Blinden, die ihre mehr oder minder kleinen musikalischen Kenntnisse für Zwecke des Bettelns ausnützen könnten, bestehen, nachdem im nationalsozialistischen Staat auch für Blinde genügend Möglichkeiten für ehrliche Arbeit vorhanden sind, auf musikalischem Gebiet keinerlei Aussichten. Und nun noch einige Worte für die blinden Berufsmusiker, die es, da sich ja wirkliche Begabungen stets durchzusetzen pflegen, immer geben wird. Ihre Ausbildung, vor allem die der zukünftigen konzertierenden Künstler, soll grundsätzlich an der Reichshochschule für Musik erfolgen. Aufgabe der Blindenanstalt wäre in diesem Fall die Erteilung des vorbereitenden Unterrichtes und, nachdem der betreffende Blinde in die Musikhochschule aufgenommen wurde, die Korrepetition.
Josef Bartosch zur Frage des Musikunterrichts an Blindenschulen. Der 1879 in Tepla, einer Stadt in der heutigen Tschechischen Republik geborene sehende Musikpädagoge Josef Bartosch beschließt seine umfangreichen Überlegungen zur Frage des Musikunterrichts an Blindenschulen mit konkreten Empfehlungen für die Instrumentalfächer.
Die Musik geht durch die Ohren und nicht durch die Finger. Es bildet daher die Grundlage aller Musik, das Singen. Neben dem Gesangsunterricht sollte jedoch jedes dafür geeignete Schulkind, auch Mädchen, grundlegenden Violinunterricht erhalten. Sie sollen durch die Beschäftigung mit diesem Instrument, bei dem ja der Spieler wie beim Singen den Ton selbst bildet, musikalisch gemacht werden. Außer der Geige und dem Klavier wird an der Blindenschule zunächst die Orgel ihren angestammten Ehrenplatz zu behaupten haben. Wichtige Instrumente für das Gemeinschaftsmusizieren, Spielschar, sind Cello und Kontrabass. Von den Volksinstrumenten mögen Blockflöte, Gitarre, Zither und, wenn es sein muss, auch Akkordeon, Harmonika in der Blindenanstalt Pflege finden.
Josef Bartosch zur Frage des Musikunterrichts an Blindenschulen. Dass während der Zeit des Nationalsozialismus regelmäßig Konzerte erblindeter Künstler veranstaltet wurden, belegen Zeitungsmeldungen, in denen auch die vier blinden Studierenden der damaligen Reichshochschule für Musik Erwähnung fanden.
Konzert erblindeter Künstler. Die Veranstaltung, die am 16. Dezember im großen Stadt-Wien-Saale abgehalten wurde, nahm wieder den gewohnten, erfreulichen künstlerischen Verlauf. Hella Sabeck, die man hier schon gehört hat, sang mit ihren klingenden, geschulten Sopran und tiefem Empfinden Lieder von Schumann und Hugo Wolf. Darunter besonders schön und gelungen Widmung, beziehungsweise Verborgenheit und Heimweh.
Badener Zeitung, 19. Dezember 1942.
Solistenkonzert erblindeter Künstler. Fast alljährlich kehrt die kleine Vereinigung erblindeter Wiener Künstler in Linz zu und immer wieder erkennt man einen erfreulichen Aufstieg. So auch bei ihrem am Mittwochabend im Volksgartensaal abgehaltenen Konzert, das schon in der Wahl der Vortagsfolge das ernsthafte Streben dieser Künstlervereinigung aufzeigte. So spielte Leopold Tuschl in graziöser Virtuosität Mozarts D-Dur-Violinkonzert, wobei er durch weichen Gesangton in den kantilenenartigen Stellen entzückte, in kräftigen Strichen aber mit Energie sich für die lebenssprühenden Ecksätze einsetzte. Beseligender Geigenton erklang aus Beethovens F-Dur-Romanze und in feiner Griff- und Strichtechnik meisterte er die Schwierigkeiten der gern gespielten Zigeunerweisen von Sarasate.
Oberdonauzeitung, 25. Februar 1944.
Nicht nur die Tatsache, dass blinde Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus ein Musikstudium absolvieren konnten, sondern auch die regelmäßigen Zeitungsmeldungen über Auftritte in großen Konzertsälen in Wien und anderen österreichischen Städten zeugen davon, dass für blinde Musikerinnen und Musiker eine gewisse Kontinuität in Ausbildung und Beruf durchaus möglich war.
Blindheit wurde als das größte Leid angesehen. Dabei manifestierten die gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen der öffentlichen Fürsorge die Stellung der blinden Menschen an der Spitze einer Hierarchie von Menschen mit einer Behinderung in der NS-Zeit.
Barbara Hoffmann. Zwischen Integration, Kooperation und Vernichtung. Blinde Menschen in der Ostmark. 1938 bis 1945.
Die Situation gestaltete sich für einzelne blinde Menschen sehr unterschiedlich und war unter anderem davon abhängig, ob die Erblindung als erblich galt, ob sie angeboren war oder durch Unfall oder Kriegsverletzung herbeigeführt wurde. Auch von staatlicher Unterstützung profitierten blinde Menschen unterschiedlich, je nachdem, inwieweit sie als arbeitsfähig eingestuft wurden. Während für manche Blinde also durchaus ein persönliches Vorankommen in der NS-Zeit möglich war, galt dies nicht für Gruppen, die auch aus anderen Gründen benachteiligt bzw. verfolgt wurden. Ausschluss, Entrechtung und Vertreibung von Menschen, die aufgrund der Definitionen der Nürnberger Gesetze als Jüdinnen und Juden galten, setzten auch bei Blinden und Sehbehinderten unmittelbar nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an NS-Deutschland ein.
Der Musiklehrer Abraham Friedmann, der in den 1920er Jahren an der MDW studiert hatte, verlor aufgrund seiner jüdischen Herkunft im Juli 1938 seine Wiener Gemeindewohnung. Da Einwanderungsbehörden es mitunter aufgrund einer Behinderung ablehnten, ein Visum auszustellen, bat das israelitische Blindeninstitut die British Blind Jewish Society um Unterstützung. Dass Abraham Friedmann die Flucht nach England gelang, bezeugt eine für den 2. Januar 1940 ausgestellte Exemption from Internment Card. Dabei handelt es sich um einen verwaltungstechnischen Karteieintrag, mit dem die Befreiung potenziell als feindlich eingestufter Ausländer von einer Internierung dokumentiert wurde.
Auf der anderen Seite gab es auch unter blinden Menschen solche, die das NS-Regime ganz aktiv unterstützten. Gleich nach dem sogenannten Anschluss wurden alle Blindenorganisationen gleichgeschaltet und in den Reichsdeutschen Blindenverband eingegliedert.
Der Reichsdeutsche Blindenverband war aktiv an Repressalien gegen blinde Menschen jüdischer Herkunft beteiligt. Die blinden Funktionäre und Mitglieder trugen damit zur Machtübernahme und Machterhaltung der NS-Bewegung bei.
Barbara Hoffmann. Zwischen Integration, Kooperation und Vernichtung. Blinde Menschen in der Ostmark. 1938 bis 1945.
Die österreichische Interessensgemeinschaft für blinde Musiker und Klavierstimmer führte bereits 1937 den ARIA-Paragraphen ein. Der Pianist Otto Binder dürfte daran seinen Anteil gehabt haben. Er betätigte sich als Stellvertreter des Vorsitzenden des Reichsdeutschen Blindenverbands in der Ostmark und war schon vor 1938 überzeugter Anhänger der nationalsozialistischen Ideologie gewesen.
Wien, den 29. März 1938. An den kommissarischen Leiter der Staatsakademie für Musik und Darstellende Kunst, Universitätsprofessor Dr. Alfred Orell. Gesuch. Endesgefertigter bittet bei der Neubesetzung in der Musiklehrerschaft des Instituts oder darüber hinaus an den Musikinstituten öffentlichen Charakters um gütige Berücksichtigung seiner Person. Dieses Gesuch wird durch folgenden Lebenslauf begründet. Ich bin am 20. März 1902 in Wien geboren. Römisch-katholisch, Arier, dokumentarisch nachweisbar. Nach Absolvierung der ersten drei Volksschulklassen erblindete ich und kam dann in die Landesblindenerziehungsanstalt in Purkersdorf bei Wien. Dort erhielt ich meine musikalische Elementarausbildung. Mein weiteres Studium erfolgte am Wiener Konservatorium. Außer kleinen Konzerten machte ich im Sommer 1933 mit einer Sängerin eine Konzertreise nach England und spielte auch einige Male im Wiener Rundfunk. Meinen und meiner alten Mutter Lebensunterhalt verdiene ich durch Klavierunterricht. Mit dem Verbot der NSDAP im Jahr 1933 widmete ich meine ganze Kraft der Bewegung, führte eine illegale Blindenzeitung und wurde Führer der NS-Blindenstelle. Durch meine Beantragung des ARIA-Paragraphen in einer Musikorganisation wurde ich im Jahr 1937 durch alle jüdischen Zeitungen Wiens geschleift. Soweit mein Lebenslauf. Ich bitte unter Berücksichtigung meiner äußerst prekären Lage um Zuteilung eines Postens im Klavierfach. Ich muss, wie schon erwähnt, nicht nur mich, sondern auch meine alte Mutter erhalten. Dass ich all mein Wissen und meine Kräfte im Sinne unseres nationalsozialistischen Aufbaus zur Verfügung stellen würde, glaube ich nicht besonders betonen zu müssen. Otto Binder, Musiklehrer.
Wien am 25. Juli 1938. An die Leitung der Staatsakademie für Musik und darstellende Kunst in Wien. Der Herr Staatssekretär wurde von beachtenswerter Seite auf die Bewerbung des Parteigenossen Otto Binder um eine Lehrstelle an der Staatsakademie aufmerksam gemacht. Die Staatsakademie wird um erste Mitteilung über den Stand der Angelegenheiten ersucht. Für den Staatskommissar Festenberg.
An das Ministerium für Innere und kulturelle Angelegenheiten. Zum Erlass vom 25.07.1938 berichte ich, dass der Klavierlehrer Otto Binder hier ein Gesuch um eine Lehrstelle an der Stark eingebracht hat. Wenn in persönlicher Hinsicht die volle Berücksichtigungswürdigkeit Otto Binders außer Frage steht, glaube ich doch pflichtgemäß auf die Schwierigkeiten hinweisen zu sollen, die sich bei einer Anstellung Binders als Lehrkraft an der Stark ergeben. Der Betrieb an der Stark bringt es mit sich, dass in der Regel eine Anzahl von Schülern gleichzeitig im Unterrichtszimmer anwesend ist, sodass der Lehrer seine Aufmerksamkeit nicht auf den gerade am Instrument befindlichen Schüler allein konzentrieren kann. Es wäre demnach nach meiner Ansicht unbedingt notwendig, dass dem Unterricht Binders stets eine zweite Person anwohnen müsste, die den Unterricht Binders ergänzen und die disziplinäre Aufsicht führen müsste. Überdies müssen bei einem Schulbetriebe wie an der Stark die Schüler größtenteils bestimmten Lehrkräften einfach zugewiesen werden, um eine gleichmäßige Verteilung des Schülermaterials auf die Lehrkräfte zu gewährleisten. Es ist nun mit Sicherheit zu erwarten, dass im Falle der Zuweisung der Schüler an einen blinden Lehrer von diesen oder ihren Eltern Beschwerde oder Einspruch erhoben würde. Es erscheint fraglich, ob derartigen Einwänden durch die Überredung begegnet werden könnte, umso mehr als Otto Binder meines Wissens wohl ein tüchtiger Pädagoge ist, jedoch nicht ein derartiges Ansehen in der Öffentlichkeit genießt, dass dadurch allein bei den Schülern oder deren Eltern die erwähnten Bedenken zum Schweigen gebracht werden könnten. Ich bitte, unter Würdigung der angeführten Gründe, trotz zweifelloser persönlicher höchster Berücksichtigungswürdigkeit Binders, zur Erwägung stellen zu dürfen, ob die sicherlich notwendige Versorgung Otto Binders durch Gewährung einer gesicherten Lebensstellung nicht an einer anderen Anstalt als der Stark, etwa einem Blindeninstitute, gefunden werden könnte. Der kommissarische Leiter der Staatsakademie für Musik und darstellende Kunst, Orell, am 29.07.1938.
Otto Binder wird trotz Fürsprache von
beachtenswerter Seite
nicht an der damaligen Staatsakademie für Musik und darstellende Kunst als Lehrkraft verpflichtet. Die Situation von blinden Menschen blieb, auch wenn sie dem nationalsozialistischen Regime nahestanden und sich selbst aktiv an der Ausgrenzung und Verfolgung anderer Gruppen beteiligten, ambivalent.
Das war Klingende Zeitgeschichte im Ohr, ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.